Hier triffst du Menschen, die einfach mal machen. Just fucking do it. Gespräche mit mutigen Vorausgehern. Herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen. Ich freue mich, euch bei einer neuen Folge des Just Fucking Do It Podcasts begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Manuel Schönthaler. Ich arbeite als Coach und psychologischer Berater und ich stelle in meinem Format immer wieder Menschen vor, mutige Menschen, die sich mit ungewöhnlichen Themen beschäftigen oder ungewöhnliche Wege gehen. Und seit Jahresanfang hat sich daraus so ein kleines Psychologie-Special ergeben, indem ich immer wieder verschiedene psychologische Phänomene betrachtet habe und aus eigener Erfahrung oder eigener Betroffenheit bewegt mich das Thema Hochsensibilität sehr und da habe ich vor rund 2 Jahren das Buch von dem Tom Falkenstein, Hochsensible Männer mit Feingefühl zur eigenen Stärke, in die Hände bekommen und ich freue mich sehr, dass ich den Tom heute bei mir im Interview begrüßen darf. Herzlich willkommen.
Hallo Manuel, vielen Dank für die Einladung und für die nette Einführung sozusagen.
Ich freue mich, dass du heute Zeit gefunden hast und dass wir trotz technischen Schwierigkeiten jetzt die Möglichkeit haben, uns die nächsten 30 bis 40 Minuten zu unterhalten. Meine Eingangsfrage ist immer, wer bist du denn? Wer ist Tom Falkenstein?
Also ich bin natürlich, bin viele Dinge, aber ich bin Psychologe und Psychotherapeut und Autor des Buches Hochsensible Männer, wie du gerade schon erwähnt hast. Und ich lebe derzeit in Berlin. Ich habe viele Jahre im Ausland gelebt und befasse mich seit 2013 mit dem Thema Hochsensibilität. Das war ungefähr 2, 3 Jahre nach dem Ende meiner Ausbildung zum Psychotherapeuten. Und da bin ich durch meine Arbeit mit männlichen Klienten damals in London auf das Thema Hochsensibilität gestoßen und habe nach einiger Zeit beschlossen, ein Buch zu schreiben. Und genau, das ist dann vor 4 Jahren beim Junfermann Verlag erschienen auf Deutsch und wurde seitdem aber auch ein paar Mal übersetzt.
Mhm. Wusstest du vorher von dem Phänomen der Hochsensibilität schon?
Nee, also obwohl ich Psychologie studiert habe und obwohl ich die Ausbildung zum Psychotherapeuten gemacht habe, hatte ich von dem Begriff noch nicht gehört. Und ich bin 2013 dann darauf gestoßen, weil das Thema Sensibilität in den Sitzungen mit vielen jungen Männern aufkam. Also es ging um die Themen, sehr emotional zu sein und das eigentlich schon seit ihrer Kindheit. Und viele erlebten sich als sehr sensibel oder sie haben die Rückmeldung bekommen, dass sie sehr sensibel sind. Und ich habe das war einfach so eine Häufung von diesem Thema in verschiedenen Sitzungen. Und dann habe ich damals irgendwie gedacht, vielleicht muss ich mal ein bisschen Recherche machen, ob es zu dem Thema Sensibilität und ob es dazu eigentlich irgendwas gibt, was ich den Klienten empfehlen kann zum Lesen. Und darüber bin ich dann zuerst auf Elaine Arons Forschung gestoßen und den Begriff Hochsensibilität oder Sensory Processing, Sensitivity, wie sie das nennt.
Mhm. Genau. Würdest du dich selbst als besonders sensiblen Mann bezeichnen?
Ja, genau. Also ich habe das, durch die Recherche habe ich dann relativ viel darüber gelesen und fand das ein sehr einleuchtendes Konzept und auch ein Konzept, was ich eigentlich bis dahin schon viel in meiner Meinung nach in Sitzungen auch gesehen habe. Und als ich dann angefangen habe, das Buch zu schreiben 2015, also ungefähr 2 Jahre, nachdem ich zum ersten Mal von dem Begriff gehört habe, da habe ich dann natürlich sehr viel Recherche gemacht und auch Elaine Aron getroffen und sie war dann auch eine Zeit lang auch meine Supervisorin und in der Zeit hatte ich gedacht, Moment, worüber du hier schreibst, beschreibt dich ja auch und genau, aber ich glaube, es war bei mir vielleicht habe ich da so ein bisschen Glück gehabt, weil natürlich in meinem Beruf als Psychotherapeut ja eine gewisse Sensibilität und eine gewisse Emotionalität ja auch gewünscht wird sozusagen in unserem Beruf. Und ich glaube, von daher ist mir das bis dahin auch gar nicht so richtig aufgefallen oder es ist zumindest nicht negativ aufgefallen. Und ich glaube auch, dass sicherlich nicht alle, aber dass viele Therapeuten oder Menschen, die in helfenden Berufen arbeiten, wenn nicht hochsensibel sind, dann zumindest eine gewisse Sensibilität haben, also eine hohe Sensibilität haben, auch wenn sie vielleicht nicht hochsensibel sind, hoffentlich zumindest. Genau.
Ja, sehr, sehr interessant. Wie siehst du da auch den Zusammenhang tatsächlich auch aus dem definitorischen Aspekt zum Thema Emotionen und Empathie? Du hast das ja auch gerade erwähnt, so dieses Einfühlungsvermögen in Klienten, was man ja in diesen helfenden Berufen immer mitbringt.
Ja, also Elaine Aron, es gibt ja viele andere Forscher, die zu dem Thema seit den frühen 90ern auch geforscht haben. Und ich beziehe mich oft auf Elaine Aron, einfach weil sie die erste war sozusagen und die ja den Begriff auch einfach am meisten geprägt hat, meiner Meinung nach. Und sie beschreibt es ja als eine erstmal neutrale Temperamenteigenschaft, die eben mit gewissen Kriterien oder Merkmalen einhergeht. Und sie hat ja dieses DOES, also DOES Akronym hat sie, erwähnt sie. Und das ist kurz für, also Abkürzung für also Depth of Processing, also eine tiefe Informationsverarbeitung, O für Overstimulation, also eine Tendenz zur Übererregung. E hat sie für emotionale Reaktivität, also Emotional Reactivity, inklusive Empathie. Definiert und S, also DOES, für eine Sensibilität gegenüber subtilen Reizen, also wie zum Beispiel so Gerüchen oder Gerüche oder Geräusche oder auch, ich müsste mich gerade daran erinnern, an jemanden, den ich kenne, der hochsensibel ist, der zum Beispiel immer seine Schilder an seiner Kleidung entweder nach außen dreht oder auch abschneidet, also weil er einfach das Gefühl von dem Schild in seiner Kleidung nicht mag. Und also was in diesem, warum dieses Akronym wichtig ist, weil es im Grunde da schon ziemlich schnell zeigt, es geht also vor allem eben um diese tiefe Informationsverarbeitung. Die Idee ist hier, dass es aufgrund eines besonders sensiblen zentralen Nervensystems dazu kommt. Und wenn wir eben Dinge besonders tief verarbeiten und über das, was uns im Leben passiert oder anderen passiert, viel nachdenken und dann ist die Tendenz sozusagen auch schnell da, auch mit Gefühlen, also mit starken Gefühlen zu reagieren. Also wenn wir Dinge tief verarbeiten und da sozusagen sensibel sind, dass wir eben mit oft auch eben mit vielen Gedanken und vielen Gefühlen reagieren. Und das ist eben also das E in dem DOES ist eben dieser Aspekt davon. Das heißt, das ist ein ganz wesentlicher, ein wesentliches Merkmal von Hochsensibilität. Und wenn wir aber viel fühlen und viel nachdenken, dann sind wir natürlich einfach auch schnell überstimuliert oder übererregt. Also das heißt, diese Erregung setzt einfach schnell ein, die sich dann vielleicht zeigen kann als Spannung, Anspannung im Körper oder eine gewisse Nervosität oder und danach meistens eigentlich eine Reaktion, müde zu werden, ja, oder schnell erschöpft zu sein. Und insofern sind so diese Aspekte einfach sehr wesentlich und die zeigen sich natürlich bei allen hochsensiblen Menschen oder sollten sich bei allen hochsensiblen Menschen zeigen, also alle vier Kriterien.
Das heißt, das ist so das, wie sind so die Kriterien, die Elaine Aron aufgestellt hat, um das Ganze im Prinzip zu greifen, so in diesen Bereichen, wo man das so festmachen kann. Ich hatte mir auch aufgeschrieben, so ein bisschen dieses Thema Messbarkeit. Es gibt ja da auch so einen HSP-Test, wo man dann das versucht, so zu greifen. Das hat sie ja meines Wissens ja auch etabliert. Gleichzeitig ist es ja auch was ja sehr individuell ist. Also Hochsensibilität ist ja nicht gleich Hochsensibilität, denn der eine ist ja möglicherweise im Bereich, was weiß ich, Lichtempfindlichkeit oder Berührungsempfindlichkeit sensibler, wohingegen der andere besonders im emotionalen Bereich sensibel ist. Wie kann man das denn trotzdem, oder wie nutzt du das denn auch in deiner täglichen Praxis, um das so greifbar und sichtbar zu machen? Denn ich kann mich selber erinnern, für mich war das auch, als ich mit dem Phänomen in Berührung kam, erstmal so ein Eye-Opener, aber dann sind natürlich gleich auch ganz viele Fragen aufgekommen, so, ja, was bedeutet denn das jetzt überhaupt? Bin ich jetzt was Besonderes? Wie zeigt sich das jetzt bei mir? Was kann ich jetzt vielleicht besser oder schlechter als andere?
Ja. Ja, also dieser, genau, Elaine Aron hatte die für Forschungszwecke diese HSB-Skala entwickelt. Das sind ursprünglich 27 Fragen und hat daraus dann diesen Selbsttest abgeleitet, den sie auf ihrer Webseite, der auf ihrer Webseite zu sehen ist. Ich glaube, weiß auch, dass viele andere natürlich da irgendwie irgendwelche Tests, mittlerweile Testungen entwickelt haben. Ich versuche mich immer so ein bisschen an den führenden Wissenschaftlern zu dem Thema zu orientieren. Also ich weiß, dass viele Therapeuten da auch eigene Tests entwickelt haben, aber mir ist schon mal wichtig, dass das Testinstrument irgendwie auch valide ist und deswegen glaube ich, ist das schon gerade auch der immer noch beste Test, obwohl da der auch gerade überarbeitet wird. Also da wird es noch einen neuen Test bald geben. Es gibt mittlerweile ja auch einen Test für hochsensible Kinder und es gibt auch nochmal eine Kurzversion von dem längeren Test von Elaine Aron, die es alle zu finden gibt auf der Webseite Environmental Sensitivity. Das kann man googeln. Das ist eine Webseite, wo eigentlich sämtliche Forschungsergebnisse rund um das Thema Hochsensibilität oder Sensibilität zusammengefasst werden, neben der Webseite von Elaine Aron. Und ich glaube, was du gerade ansprichst, ist insofern relevant, weil wir hier über eine Eigenschaft sprechen, also eine laut Elaine Aron eine Temperamenteigenschaft. Das heißt, die Idee ist, es zieht sich durchs Leben. Und es ist nicht eine plötzliche Feinfühligkeit oder eine hohe Emotionalität, die auftritt in einer Krise oder in einer Phase, in der wir uns depressiv oder ängstlich fühlen oder vielleicht auch nach einer traumatischen Erfahrung. Also dann kann man ja auch dünnhäutig werden oder andere Symptome zeigen. Aber hier reden wir über eine neutrale Temperamenteigenschaft, die sich durchs Leben zieht. Und das, glaube ich, ist einfach wichtig zu wissen. Also wir reden nicht über eine plötzlich auftretende Sensibilität oder hohe Sensibilität, weil das ja eher ein Anzeichen dafür sein könnte, dass diese hohe Sensibilität mit einer psychischen Erkrankung oder einer krisenhaften Entwicklung zusammenhängen kann. Und ich glaube, um es irgendwie gut für sich abgrenzen zu können, ist es nun Hochsensibilität oder ist es was anderes, ist es, glaube ich, einfach wichtig, diesen Test zu machen und vielleicht auch den Test wiederholt zu machen, also an verschiedenen Punkten, ja, im Leben oder bei mehrere verschiedenen Zeitpunkten und eben diese DOS-Kriterien, die ich gerade erwähnt hatte, mit jemandem zu beleuchten. Also ich habe manchmal, für viele Jahre Beratung auch angeboten für hochsensible Menschen. Und musste das jetzt leider ein bisschen runterfahren, weil ich da im letzten Jahr, weil ich da aus privaten Gründen nicht mehr so viel Zeit habe. Aber was ich mit Patienten oder Klienten, in dem Fall mit hochsensiblen Klienten oft gemacht habe, ist, dass wir also einmal den Test gemacht haben und den genauer besprochen haben, aber auch nochmal die DOS-Kriterien besprochen haben und da wirklich genau nachzufragen und zu gucken, sind die wirklich vorhanden? Weil manchmal sind die nicht alle vorhanden oder dann wird deutlich, oh, es ist irgendwie doch erst seit ein paar Monaten, dass jemand so sensibel ist. Also da, glaube ich, ist es wichtig, mit jemandem darüber zu reden, der sich mit diesen Kriterien ein bisschen auskennt und der einfach ein gutes Wissen hat zu dem Thema Hochsensibilität. Weil ich glaube, sonst kann da so eine Fehleinschätzung auch schnell stattfinden, ne? Ich hatte auch schon ein paar Mal Leute bei mir, die von dem Begriff gehört haben und sich darin natürlich sehr erkannt haben. Und wenn ich dann aber sozusagen als Therapeut, als Psychologe mit den Leuten Zeit verbringe, dann und also diese Diagnostik in Anführungszeichen mache, es ist ja keine richtige Diagnose in dem Sinne, aber eben das mache, was ich gerade besprochen habe und mit meinem klinischen Blick drauf schaue, dann wird manchmal sehr schnell deutlich, dass da ganz andere Probleme vorliegen. Ne? Also ich denke jetzt mehr an eine psychische Erkrankung und nicht an eine Sensibilität im Sinne einer Temperamenteigenschaft. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, wirklich mit jemandem sich auszutauschen, der sich damit ein bisschen auskennt und vielleicht auch ein bisschen Wissen hat über psychische Erkrankungen.
Mhm. Ja, gefällt mir sehr gut, wie du das beschreibst und deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Und grundsätzlich ja, ist es ja so, wenn man merkt, man ist irgendwie anders und da gibt es irgendwie Bereiche in meinem Leben, da fühle ich mich anders und nehme mich anders wahr und habe vielleicht auch Probleme im Sinne von, ich tue mir mit etwas schwerer. Dann suche ich natürlich auch nach Gründen, warum das so ist. Und da ist natürlich dieses Konzept der Hochsensibilität auch aus meiner Erfahrung sehr beliebt, wo ich sage, super, jetzt bin ich hochsensibel, dann bin ich ja irgendwie besonders und anders. Das ist ein Temperament. Und gleichzeitig ist es ja wichtig auch zu gucken, okay, wo gibt es denn Bereiche in meinem Leben, wo ich möglicherweise Unterstützung brauche, wo es doch eher in Richtung Leiden geht. Und das ist auch eine Frage, die ich oft auch in HSP-Gruppen sehe und wo auch oft drüber diskutiert wird, ja, ist es denn jetzt eine Störung, weil man leidet ja drunter und es gibt ja Bereiche, wo dann ein Leidensdruck durchaus entsteht. Wo würdest du den sehen und wie würdest du das auch aus der psychologischen Sicht herleiten? Stichwort Bindungserfahrung, Verhaltenshemmung, da gibt es ja auch durchaus verschiedene Hintergründe.
Ja, also ich glaube erstmal, das natürlich, also da könnte ich jetzt lange zu was sagen. Also ich glaube, es ist viel zu sagen. Also ich glaube, du sprichst ja zum einen erstmal so dieses Thema an, wenn ich es richtig verstanden habe, wie so dann mit dem Begriff auch umgegangen wird. Und dass es viele ja irgendwie auch ein Begriff ist, über den sie ganz froh sind, weil es einfach dann plötzlich so viel erklärt und vielleicht eben gewisse Dinge, wo man vielleicht irgendwie anders ist, dann irgendwie plötzlich hat man die Erklärung gefunden. Und ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, weil ich einfach immer glaube im Leben, dass es selten nur eine Sache ist. Also es ist selten nur eine Sache, die irgendwie so viel erklärt. Ich glaube, es ist ein Aspekt. Und das finde ich so, das ist auch eine Botschaft, die ich in dem Buch versucht habe, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, aber ich habe zumindest versucht, das möglichst klar auch rüberzubringen. Also ich sehe das als, ich sehe Hochsensibilität als einen wichtigen Aspekt unserer selbst an, weil es bedeuten kann, dass wir uns besser verstehen oder dass wir vielleicht auch gewisse Dinge im Leben etwas anders machen oder eine bessere Selbstfürsorge entwickeln, wenn wir wissen, dass uns gewisse Dinge vielleicht schneller stressen oder nicht gut tun. Und gleichzeitig glaube ich, ist es wichtig, es nicht so als einzige, als etwas ganz Besonderes, und ich bin so, 20-30% der Menschen sind hochsensibel, das ist ja der aktuelle Forschungsstand, also so besonders ist man dann ja auch gar nicht mehr. Das ist ja fast jeder Dritte, also oder jeder so, also nicht ganz, aber also das erscheint mir erstmal so wichtig. Also es ist ein Aspekt von uns, und es ist ein wichtiger Aspekt, aber ich glaube, es ist nicht der einzig definierende Aspekt, und ich glaube, es ist weder was. Ich finde so diese Trennung, die entweder es ist was ganz Besonderes und ich, ne, alles, also ich kriege diese Botschaften manchmal so im Internet, wenn ich so ein bisschen lese oder ne, dann habe ich manchmal den Eindruck, es schlagen mir so zwei Lager entgegen. Ja? Also einmal entweder diejenigen, die sehr darunter leiden und die das Gefühl haben, sie können kaum im Alltag funktionieren oder bestehen, weil sie so sensibel sind, und die anderen, die es als etwas unglaublich, Besonderes sehen und als Geschenk und als Gift, ja, und also als etwas, was sie geschenkt bekommen haben, sozusagen. Und ich versuche immer so ein bisschen mehr den Mittelweg zu finden. Also ich glaube, es gibt gewisse Situationen, wo es ein Vorteil sein kann, oder eine andere Situation, wo ich glaube, dass es ein Nachteil ist, ja, oder eine Herausforderung ist. Und gleichzeitig muss ich jetzt gerade nochmal an die Forschung denken. Also wir wissen ja immer noch relativ wenig eigentlich über den Zusammenhang von Hochsensibilität und psychischen Erkrankungen. Aber was sich abzuzeichnen scheint, ist, dass wenn wir hochsensibel sind, dass es größere Gefahr laufen kann, dass wir größere Gefahr laufen können, psychisch zu erkranken, also vor allem eben an Depressionen und an Angst. Aber gleichzeitig gibt es eben auch erste Hinweise darauf, dass hochsensible Menschen aber auch stärker auf psychische Interventionen reagieren. Also das heißt, so diese Sensibilität geht einfach in beide Richtungen. Also einerseits korreliert es, kann es mehr korrelieren mit psychischen Erkrankungen, ja, und gleichzeitig aber scheinbar auch, da gibt es 2, 3 Studien zu, die zeigen, dass die Hochsensiblen unter denjenigen, die da irgendwelche Interventionen erfahren haben, dass das eher die Hochsensiblen sind, die darauf besser reagieren als die weniger Sensiblen. Und das wiederum könnte ein Vorteil sein. Also da könnte es ein Vorteil sein, so sensibel zu sein, weil man vielleicht das, was man erfährt oder die Intervention oder vielleicht auch die Bindung zu dem Therapeuten vielleicht tiefer verarbeitet. Ja? Also da kommt wieder dieses D, diese Informationsverarbeitung von den DOS-Kriterien ins Spiel. Und ich glaube, das ist so eigentlich ein ganz hoffnungsvoller Aspekt, weil das beides beinhaltet. Ja? Also einerseits muss man vielleicht gut auf sich aufpassen und läuft auch Gefahr, schneller irgendwie in psychischen Erkrankungen zu reagieren, und andererseits profitieren hochsensible Menschen aber vielleicht auch schneller von Interventionen. Und das erscheint mir wichtig. Und vielleicht als Letztes noch, also es gibt ja auch sehr viele hochsensible Menschen, glaube ich, die entweder gar nicht wissen, dass sie hochsensibel sind, weil sie sich, ne, weil sie vielleicht vom Konzept nichts gehört haben oder weil sie sich nicht damit auseinandersetzen, und die sehr gut damit leben. Und es, ja, also die keine großen Einschränkungen haben. Ja? Und es gibt natürlich andere hochsensible Menschen, die vielleicht mehr darunter leiden, weil sie vielleicht in einer Lebenssituation sind, wo ihre Sensibilität besonders sich als Nachteil zeigt. Also es gibt ja tatsächlich beides, finde ich. Aber natürlich sind es eher diejenigen, die darunter leiden, die dann den Weg zu einem Coach oder zu einem Therapeuten oder vielleicht auch in eine Selbsthilfegruppe finden, als diejenigen, die da irgendwie einen guten Weg mitfinden.
Hat ja auch tatsächlich was mit der eigenen Lebenserfahrung letztlich zu tun, die man gemacht hat. Genau. Da möchte ich noch mal kurz in die Ecke der Bindungserfahrung. Welche Rolle denkst du denn jetzt aus deiner Erfahrung, auch aus deiner therapeutischen Erfahrung, spielt denn die persönliche Bindungserfahrung? Also die spielt ja bei jedem Menschen eine essentielle Rolle, weil daraus ja auch ein Großteil der psychischen Störungen entsteht. Und gleichzeitig, wenn jetzt jemand halt besonders sensibel ist, besonders viel wahrnimmt, dann vielleicht noch in einem Umfeld aufwächst, in dem Kommunikationsprobleme herrschen, um es mal vorsichtig zu sagen, auch andersrum, wo ein besonders liebevolles Umfeld vorhanden ist, also wo diese Sensibilität total unterstützt wird. Da kommt ja auch nochmal der Aspekt der Männlichkeit rein, den ich nachher nochmal beleuchten möchte. Was kannst du sagen aus deiner Erfahrung, welche Rolle spielt die frühe Bindungserfahrung, und was gibt es da auch für Beispiele? Ich denke da auch an die Slow-Warming-Babys.
Genau. Die musste ich auch gerade denken. Ich glaube, wie du sagst, die Bindungsstile und die Bindungserfahrungen sind natürlich ganz essentiell für alle Menschen. Und aber auch hier ist es natürlich wieder denkbar, dass jemand, der besonders sensibel ist, vielleicht mehr unter einer schlechten Bindung leidet, als jemand, der etwas weniger, der vielleicht etwas robuster ist. Ich glaube, es ist für alle schlimm, natürlich, keine gute Bindung zu spüren. Ich muss sagen, so in meiner Praxis, wenn ich jetzt um meine hochsensiblen Klienten denke, oder auch, letztes Jahr habe ich auch einen Workshop gegeben in den Niederlanden für hochsensible Menschen, da habe ich immer so den Eindruck, es ist einfach eine Mischung auch. Also ne, bei manchen hat man den Eindruck, sie haben da gute Bindungserfahrungen gemacht und andere haben keine guten Bindungserfahrungen gemacht. Und wie immer ist die Passung wichtig. Also wie gehen Eltern mit dem Temperament und der frühen Persönlichkeit ihres Kindes um? Und wie passt es auch? Also das ist ja auch so ein Aspekt, glaube ich, bei dem man auch oft nicht so drüber nachdenkt. Aber wenn die Temperamentseigenschaften einfach sehr unterschiedlich sind zwischen einem Vater und dem Sohn oder der Mutter und dem Sohn oder der Tochter, dann ist es natürlich auch einfach eine größere Herausforderung, als wenn man sich da vielleicht auch vom Temperament her ein bisschen ähnlicher ist. Also ich weiß nicht, ob das eine Frage beantwortet, aber ich glaube so, also in der Praxis sehe ich da eine Mischung. Ich kenne auch hochsensible Menschen, die eine sehr gute Bindung erlebt haben mit ihren Eltern oder wo auch die Sensibilität auch als was Positives gesehen wurde oder wo das nicht abgesprochen wurde. Und dann kenne ich auch hochsensible Klienten, die da ganz schlimme Erfahrungen gemacht haben. Ich habe ja im Rahmen eines Buches auch viele Männer interviewt und habe dann auch 9 Interviews ausgewählt, die dort zu lesen sind. Und ich glaube, auch da wird so eine Vielfalt deutlich. Und also mir war wichtig, in dem Buch irgendwie eine Vielfalt darzustellen, weil ich immer glaube, es ist so wichtig zu sehen, dass es ja eine heterogene Gruppe ist. Ne? Hochsensible Menschen, hochsensible Männer, nicht alle sind gleich, nicht alle machen die gleichen Erfahrungen. Und ich glaube, das betrifft auch die Bindung.
Ja, danke dir für die Erklärung. Also ich entnehme deine Ausführungen, es kann durchaus sehr unterschiedlich sein. Und da denke ich jetzt gerade auch aus dem psychotherapeutischen Blickwinkel auch gerade nochmal in Richtung Resilienz. Also was spielt denn da aus deiner Erfahrung, auch jetzt vor dem Hintergrund Hochsensibilität und unterschiedliche Umfelder, welche Rolle spielt da die Resilienz und wo kann dann auch eine Ressourcenaktivierung ins Spiel kommen im aktuellen Hier und Jetzt, wenn es darum geht, ich entdecke das für mich. Und entdecke aber auch Bereiche in meinem Leben, wo ich durchaus mit der hohen Empfindlichkeit so ein bisschen kämpfe.
Ja, also ich habe in meinem Buch, mir war wichtig in dem Buch, also ich hatte relativ schnell eigentlich so eine Struktur für das Buch im Kopf und mir war irgendwie wichtig, das Buch so ein bisschen zwei zu teilen. Also im ersten Teil wollte ich so ein bisschen über den Begriff schreiben und über den wissenschaftlichen Hintergrund, den es ja gibt, und über psychische Gesundheit bei Männern und die Rolle vom Mann. Und im zweiten Teil des Buches wollte ich möglichst viele praktische Strategien und Techniken an die Hand geben, die die hochsensible Leser und Leserinnen, ich bekomme auch ziemlich viele Rückmeldungen von Frauen, die das Buch lesen und entweder weil sie selbst hochsensibel sind oder weil sie vielleicht einen hochsensiblen Partner haben oder einen hochsensiblen Bruder oder einen Vater oder einen Sohn. Und ich bekomme oft die Rückmeldung, dass diese Übungen oder dass einige Übungen ganz hilfreich sind. Und das erschien mir irgendwie wichtig, sozusagen so eine Bandbreite anzubieten und dann einfach zu schauen, okay, was ist hilfreich, und das kann jeder dann ja auch oder jeder für sich entscheiden. Aber was ich so nach den Interviews dachte, ich hatte ursprünglich 25 Männer interviewt und habe dann 9, wie gesagt, ausgewählt und eben halt auch basierend auf meiner Arbeit mit Klienten, ist, dass ich schon so den Eindruck habe, es gibt so 3 grobe Problembereiche, sage ich jetzt mal, oder Herausforderungen. Also auch wenn alle wenn es da eine große Heterogenität gibt bei hochsensiblen Menschen oder hochsensiblen Männern, gibt es dennoch aber auch, finde ich, so 3 Aspekte. Und ich habe das so zusammengefasst mit einmal so der Umgang mit eben den starken Gefühlen, also den positiven wie auch negativen Gefühlen, aber in Anführungszeichen positiv, negativ. Aber wir reden natürlich eher über die herausfordernden Gefühle. Und also sozusagen da so zu schauen, okay, wie kann ich mit starken Gefühlen und dieser Tendenz zur Überforderung, zur Übererregung umgehen. Und der zweite Bereich, das Thema, was ich oft höre, ist eben so das ganze Thema rund um Selbstakzeptanz und Selbstvertrauen. Also wenn ich sozusagen jetzt auch da wieder schlechte Erfahrungen gemacht habe in meinem Umfeld, weil ich eben als Junge besonders sensibel war oder emotional war, dann kann es ja dazu führen, dass mein Selbstvertrauen leidet oder ich kein gutes Selbstvertrauen habe oder dass ich diese Sensibilität und diese Emotionalität in mir selbst ja auch kritisch sehe oder ablehne, weil natürlich Emotionalität und eine hohe Sensibilität nicht Teil des männlichen Ideals ist, mit dem wir aufwachsen. Also ich meine, darüber könnten wir wahrscheinlich jetzt noch eine Stunde reden über das Thema, aber, aber das ist, also auch wenn sich da viel verändert hat habe ich trotzdem das Gefühl, dass ja diese internalisierten Gender-Normen, ja, also bei Männern ja trotzdem immer auch noch greifen. Also ich hatte gerade vor 2 Wochen das Gespräch mit einer Mutter, das sind Leute, ne? Also Ende 30 in einer großen Stadt wohnend, ja, die liberal ist, die gut situiert sind, die gut gebildet sind. Und sie erzählte mir, dass ihr Mann wirklich darunter leidet und es ganz schwierig findet, dass sein Sohn, der ist, glaube ich, 5, nicht Fußball spielen mag und eher sich die großen Fragen übers Leben stellt und dass er auch relativ ängstlich ist und dass er gerne zu Hause in Kleidern sieht und gerne Glitzer mag und solche Sachen. Ja, also und ich will damit nur sagen, also ich finde das immer wichtig, das so hervorzuheben. Also natürlich hat sich viel verändert, aber ich glaube dennoch, dass diese sehr strikte Definition, was es heißt, Mann zu sein, dass die weiterhin greifen. Und das kann eben, um zurückzukommen, das kann eben zu diesem zweiten Punkt führen, der also zu fehlendem Selbstvertrauen, zu fehlender Selbstakzeptanz. Und als dritten Problembereich im Buch habe ich erwähnt, die Bereich Selbstfürsorge. Also wenn ich weiß, dass ich auf dass eine wuselige Umgebung für mich, dass ich die aushalten kann, aber dass ich die vielleicht nicht besonders toll finde oder da schnell erschöpft bin oder wenn ich weiß, dass ich starke Gefühle habe oder dass ich mir viele Gedanken mache und deswegen natürlich auch schnell irgendwie überregt bin, dann ist es natürlich auch wichtig und ich vielleicht auch noch darüber hinzukommend vielleicht auch noch eher introvertiert bin, was ja die meisten Hochsensiblen zu sein scheinen, laut Elaine Aaron, dann ist es vielleicht einfach auch wichtig, eine gewisse Selbstfürsorge natürlich, eine gute Selbstfürsorge zu haben. Und das erscheint mir so als dritter Problembereich. Und an all diesen Punkten kann man ansetzen, auch heute noch. Also auch wenn man keine gute Bindung zu seinen Eltern vielleicht hat oder zu einem Elternteil, auch wenn man vielleicht mit sich hadert, weil man so sensibel ist, gibt es da viele Möglichkeiten, da nachzureifen und Dinge zu verändern. Und dafür gebe ich sehr viele Beispiele in dem Buch und hoffe oder glaube auch, dass da mit Sicherheit irgendwas für jeden dabei ist, hoffentlich zumindest.
Ja, also mich hat es genau richtig abgeholt in dem Moment, wo dieses Konzept bei mir aufgekommen ist. Und deswegen habe ich mich auch anfangs gut identifiziert mit dem, was du gesagt hast, weil für mich war das erstmal so, okay, endlich verstehe ich die Welt. Endlich weiß ich, wer ich bin, was ich bin und warum das alles so ist, so wie wenn da in einem Buch alles erklärt ist. Und gleichzeitig natürlich auch jetzt so, wo sich das weiterentwickelt hat und man mehr Schichten auch abgetragen hat und durchaus auch merkt, wie das Umfeld eingeprägt hat und andere Aspekte entdeckt. Da kommt natürlich dann auch dieser, ich nenne es mal Lösungsbereich, dann ins Spiel, sprich, was kann ich denn tatsächlich tun, um mich besser abzugrenzen, achtsamer mit mir selbst umzugehen, auch zu meiner Sensibilität zu stehen. Und da finde ich gerade eben auch die Rolle des Mannes in der Gesellschaft und wie sich unsere Gesellschaft auch entwickelt hat, sehr spannend, weil du hast es ja gerade auch erwähnt mit dem Beispiel Fußballspielen. Mein Papa, der wollte ja auch immer, dass ich Fußball spiele und für mich war das halt immer klar so, das ist mir viel zu grob. Das ist überhaupt nicht meins. Und wenn die da sich faulen, dann ist doch eh das meiste nur gefaked und so weiter. Das war für mich unecht und ich konnte damit nichts anfangen. Und ich war halt dann eher derjenige, der sich halt dann für Tanzen und andere kreative Sachen interessiert hat. Und das ist ja völlig okay.
Genau.
Wie siehst du denn das so vor dem gesellschaftlichen Aspekt und vielleicht auch vor dem Hintergrund der Arbeit mit deinen Klienten? Kannst du feststellen, dass sich da die Rolle des Mannes in der Gesellschaft verändert hat? Und wenn ja, in welche Richtung? Was siehst du da für Aspekte?
Also Manuel, ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen, habe da manchmal eher, also ich bin da eher zynisch oder eher kritisch an vielen Punkten. Also es gibt natürlich auch andere Beispiele. Ja? Also ich musste gerade durch Zufall, ich habe gerade jetzt relativ viel über die englische Nationalfußballmannschaft gelesen und aus gegebenen Anlass und da gab es zum Beispiel, da habe ich irgendwie so ein bisschen zu den Biografien und zu dem Umgang von manchen Fußballern gelesen, wie sie eben halt mit gewissen Themen umgehen, also wie mit psychischen Erkrankungen oder auch Thema Empathie, was sie für andere tun oder wie sie mit, was sie, also zum Beispiel gibt es einen Fußballer, der sich sehr einsetzt für Obdachlose und also da, das sind alles Männer, die in ihren 20ern sind, also in solchen Momenten, da wenn ich sowas lese oder sowas höre, dann habe ich den Eindruck, es ändert sich was und So dieser Begriff, also diese enge Rüstung der Maskulinität wird etwas weiter, ja. Und gleichzeitig, wenn man sich dann so ein bisschen die Fakten anschaut, also ich habe das im Buch immer am Anfang, ja, im ersten Teil relativ gründlich beleuchtet, also so, wenn man sich eben anschaut, psychische Gesundheit bei Männern und fragen Männer um Hilfe, wenn es ihnen schlecht geht und all das, also da tut sich dann doch irgendwie weniger, als man so denkt. Also da bin ich so immer so ein bisschen, also und in, natürlich bin ich auch in meiner Arbeit mit Klienten und Patienten denke, dann denke ich so, na gut, wer kommt in die Therapie? Es sind weiterhin, zumindest bei mir, überwiegend Frauen. Wenn ich an die Arbeit mit Klienten, mit männlichen Patienten denke, dann nicht immer natürlich, aber es kommt schon manchmal auch, kommt das Thema dann doch auch irgendwie auf, ja, also nicht emotional sein zu wollen, nicht irgendwie einen, ne, erfolgreich sein zu wollen, nicht weinen zu dürfen, nicht um Hilfe bitten zu wollen, wenn man sonst schwach ist, ja, oder sich schwach fühlt, also da sind so Themen, wo ich so denke, das sind so Punkte, wo ich denke, da hat sich doch vielleicht irgendwie weniger getan, als man so denkt. Also man bekommt ja manchmal, so finde ich, wenn man nur so im Internet sich Dinge anschaut oder Fernsehen, dann bekommt man ja auch manchmal so den Eindruck, es wäre alles irgendwie, hätte sich alles verändert und es sei jetzt alles irgendwie klar und verändert. Und dann denke ich mir manchmal, wenn ich dann so hinter der verschlossenen Tür sozusagen und hinter der geschlossenen Tür vom therapeutischen Setting schaue, dann habe ich den Eindruck, hat sich da wirklich so viel verändert? Also, ja, ich weiß nicht. Also, wie siehst du das denn? Ich bin da so ein bisschen gespalten, ehrlich gesagt.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also, ich denke, man findet immer solche und solche Beispiele. Jetzt in meinem persönlichen Umfeld stelle ich fest, auch jetzt gerade vor dem Hintergrund eigener Angebote und Formate, die da gerade so entstehen, dass ich eigentlich ein recht großes Netzwerk an Männern habe, die sowohl bewusst sind, als auch die ich in der Kategorie, sehr sensibel, sehr empathisch, sehr feinfühlig wahrnehme und durchaus auch bereit, sich mit eigenen Themen auseinanderzusetzen. Aber das geht für mich dann so ein bisschen in die Richtung auch, in welcher Schwingung bin ich selber unterwegs. Also sprich, wie sehr habe ich mich selbst akzeptiert in dem, was ich bin, wie ich bin und meine Stärken und Schwächen kennengelernt und daran gearbeitet, weil das natürlich auch das ist, mit dem ich dann im Außen in Resonanz gehe, wenn ich jetzt, also das ist meine Erfahrung, solange ich sehr stark im Problemdenken bin, dann ist natürlich auch das, was ich im Außen natürlich auch irgendwo wahrnehme und sich in meinem Umfeld widerspiegeln, und sobald sich das so transformiert und hingeht in Richtung mehr Selbstakzeptanz und dann Entwicklung von mehr Selbstvertrauen, ich kümmere mich um mich, ich bin achtsam, wie du es vorher auch gesagt hast, ich nehme wahr, dass ich halt, was weiß ich, laute, anstrengende Umfelder, Partys oder ähnliches aushalten kann, aber es ist halt nichts, was ich jetzt selbst gerne möchte, also muss ich es ja auch nicht tun.
Genau.
Und da geht für mich auch so ein bisschen die Frage hin, jetzt ist ja nicht jeder Mann mag ja, oder auch jeder Mensch mag Stempel, mag Labels. Gleichzeitig freut man sich natürlich, wenn man dann Erklärungen findet für Phänomene, die einen irgendwie im Leben geprägt haben und beschäftigen. Jetzt insbesondere bei Männern, wo eine gewisse gesellschaftliche Erwartung natürlich auch da ist. Der starke Mann, Indianer kennt keinen Schmerz und so die Tendenz eher zu diesen groben, starken Sachen, was die Frauen ja auch dann immer widerspiegeln. Aber auch da gibt es ja Menschen, die wollen ja eher das Weiche, das Softe, das Tiefgründige. Wie würdest du das aus deiner Erfahrung sagen, steht das im Zusammenhang zu dem Thema, okay, ich kann das so akzeptieren, das ist was, was mich ausmacht, das ist ein Teil von mir, ich entwickle das in mir, also auch die Stärken, und kümmere mich eben mehr um mich, Stichwort Achtsamkeit und Selbstfürsorge.
Genau. Also ich glaube, und es ist ja möglich, auch beides zu sein. Also man, ne, also es ist ja möglich, also da ein komplexeres Bild von Mannsein auch aufzubauen. Also das ist natürlich auch Aspekte, ne, von Stärke und von vielleicht auch Aspekte gibt, die, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, typisch männlich sind, was es auch mal bedeutet, und andere Aspekte in einem selbst, die, wo man vielleicht sehr viel wo man sehr untypisch ist, ja, oder die, wo man vielleicht irgendwie eine sensiblere, emotionalere Seite hat. Und ich, meine Hoffnung ist immer, dass man diesen Begriff einfach, was es heißt, Mann zu sein, einfach ein bisschen weiter fassen könnte. Das wäre so gesellschaftlich, was ich mir so wünschen würde. Aber ich glaube, was du gesagt hast, ist ganz zentral. Also es hat ja auch was damit zu tun, wie ich, also ich denke, es ist ja auch die besondere Möglichkeit von Männern, die sich hochsensibel sehen, dass sie vielleicht auch ein Stück weit, wenn sie selbst damit wenn sie dann Akzeptanz gefunden haben oder einen guten Umgang gefunden haben, dass sie da vielleicht auch ein bisschen vielleicht dabei helfen, Emotionalität bei Männern zu enttabuisieren. Also wenn ich sozusagen, ich meine, das beschreibt auch ein Mann, den ich für mein Buch interviewt habe, der meinte, dass er sich oft, wenn er mit anderen Männern zusammen ist, sich dann oft eher langweilt, weil er ihm also diese Tiefgründigkeit oft fehlt. Also ich glaube, da kommt eben wieder diese tiefe Informationsverarbeitung ins Spiel, also dieser Wunsch nach Tiefe, nach Auseinandersetzung. Und er einfach dann immer das Gefühl hat, es bleibt so an der Oberfläche, es wird irgendwie über, es ist jetzt ja also ein bisschen Stereotyp, aber ne, er beschrieb halt so, ja, man wird irgendwie ständig über Fußball gesprochen oder Sport und er langweilt sich. Aber wenn er es schafft, sozusagen seine Tiefgründigkeit mit irgendwie in die Runde zu bringen oder in den Kontakt zu bringen mit einem anderen Mann, der vielleicht nicht so sensibel ist oder sich da mehr scheut, so das zu zeigen, dann kann er ja auch die Funktion übernehmen, das in dem Gespräch aufzubringen, ne? Und dass dann vielleicht auch der andere Mann sich freier fühlt, auch über seine Gefühle zu sprechen oder was ihn beschäftigt oder bewegt. Und ich finde, das ist so ein ganz wesentlicher Punkt. Und das ist vielleicht auch das, was du ja auch was du gerade meintest, ne, mit in Kontakt zu anderen Männern oder in Gruppen von Männern.
Absolut. Ja, da öffnet sich ja dann letztlich auch ein Raum. Also ich stelle das bei mir selbst schon auch fest, genau. Seit das bei mir eben sich so entwickelt hat und ich diesen Teil in mir ja entdeckt habe und akzeptiere und an all dem, was da dranhängt, weiter gewachsen bin, dass das schon auch einen Effekt hat auf Menschen in meinem Umfeld, aber tatsächlich auch vor dem Hintergrund, also als ich damit angefangen habe und mit deinem Buch in Berührung gekommen bin, habe ich gedacht, boah, jetzt habe ich es gefunden, jetzt hier habe ich mein, wie ich auch von außen wahrgenommen werden möchte, wie ich mich auch beruflich präsentiere, habe ich jetzt gefunden und habe ich sehr schnell gemerkt, die Menschen mögen dieses Label gar nicht.
Also genau, und ich glaube, dann muss man sich halt auch überlegen, natürlich so, wie gehe ich damit um? Also, wie gehe ich mit diesem Label um? Also, ist es ein Label, also wenn wir bei diesem Label bleiben, hochsensibel, Hochsensibilität, hochsensibler Mann, ist es ein Label, und ich glaube, das ist eine sehr individuelle Frage. Also, ne, es gibt ja manche Menschen, die das sehr wichtig finden, das ne, irgendwie an erster Stelle zu setzen oder zumindest an zweiter und das auch irgendwie. Es wird ja in manchen Büchern auch empfohlen, dass man das auch bei Kindern schon machen sollte und so. Und ich weiß jetzt aber, dass Elaine Aaron zum Beispiel das eher schwierig findet und ja auch mal sagt, man sollte da bei Kindern noch nicht so früh schon so einen Stempel geben, sondern man kann das ja auch umschreiben, dass man vielleicht sagt, ne, dass das Kind in bestimmten Situationen vielleicht sich nicht so wohlfühlt oder da eher empfindlicher ist oder empfindsamer ist oder sich ne, viele Gedanken macht. Oder es gibt ja viele Möglichkeiten, das zu umschreiben, ohne gleich den Stempel sich zu setzen oder dem Kind einen Stempel zu geben. Und ich glaube, was bei Erwachsenen das genauso ist. Also ich glaube, man kann ja auch frei entscheiden, wie man darüber reden will und will man es irgendwie umschreiben oder ist die Person, mit der ich mich da gerade unterhalte, ist es eine Person, mit der ich, wo ich denke, das macht irgendwie Sinn, hier ne, über meine Hochsensibilität zu sprechen oder das Wort zu benutzen, oder ist es vielleicht eher eine Person, wo ich denke, hier vielleicht nicht. Also ich denke jetzt auch gerade so an Situationen am Arbeitsplatz zum Beispiel. Also da, das war auch nochmal letztes Jahr Thema bei dem Workshop in Holland, ne, dass auch ein paar Leute meinten, sie wissen nicht so genau, wie sie damit umgehen sollen am Arbeitsplatz und ist es was sie ihrer Chefin oder ihrem Chef sagen sollen und oder nicht. Und ich glaube, das muss jeder irgendwie selbst entscheiden. Man kann da schlecht, glaube ich, so pauschal sagen, mach das oder mach dies. Ich glaube, jeder muss da gucken, was die eigene Situation ist und wo er oder sie sich damit wohlfühlen.
Ja, absolut. Ich schaue jetzt gerade ein bisschen auf die Uhr. Wir haben gesagt, dass wir so gucken, dass wir so bei einer Dreiviertelstunde maximal bleiben. Da kommen wir jetzt gerade an. Deswegen versuche ich gerade so ein bisschen abzurunden. Was ich da gerade noch raushöre, so für Erwachsene ist vielleicht so dieses Thema Bewusstwerdung letztlich auch über eigene Werte und Bedürfnisse, weil das ja auch gut Dinge sind, die ich dann halt auch ja umsetzen kann und schauen kann, okay, inwiefern wird denn das auch in meinem Umfeld. Ja, inwiefern gibt es dann ein Match? Also inwiefern kann ich denn meine Werte überhaupt leben und inwiefern kann ich dort meine Bedürfnisse auch verwirklichen? Also in allen Umfeldern, berufliches Umfeld, Lebensumfeld,
Genau. So die
Beziehungsumfeld,
Passung, ne? Also
die
genau, das ist
Passung.
vielleicht auch das, was ich vorhin so meinte, mit den Eltern und dem Temperament zwischen Eltern oder Eltern und Kind, aber natürlich auch später im Erwachsenenleben. Also so, wie ist die Passung eigentlich? Also, wenn ich von mir weiß, wenn ich mich da mehr verstanden habe, dass ich, ne, dass ich da sensibel bin, dass ich eine hohe Sensibilität habe, passt das eigentlich so, diese Umgebung oder dieser Kontakt zu mir? Oder muss ich das irgendwie verändern? Kann ich es verändern? Es gibt natürlich auch Menschen, wo das sehr schwer ist oder die vielleicht sehr eingeschränkt sind in dem, was sie verändern können. Aber ich glaube, es gibt immer kleine Möglichkeiten, ja, die man verändern kann. Ich musste jetzt, also neben all den Themen, die jetzt im Buch ja auch aufgegriffen sind, wie Achtsamkeit, Entspannung, Dialog mit dem inneren Kritiker, Selbstmitgefühl, ja, Selbstakzeptanz, emotionale Regulation, das ist ja auch für, glaube ich, für alle Hochsensiblen, meiner Meinung nach, oder zumindest für viele, ein Thema. Also wie, wenn ich starke Gefühle habe, wie reguliere ich die? Brauche ich da vielleicht noch mal ein paar Strategien, wie ich mit Gefühlen umgehen kann, eben der Aspekt auf Bedürfnisse, ne? Also auch hinzuschauen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Und ich glaube, da einfach eben auch zu schauen, wie passt das ja eigentlich? Und ich müsste jetzt zum Beispiel gerade an einen Patienten von mir denken, dass, wo Hochsensibilität im Rahmen seiner Therapie aufkam. Also er war wegen anderen Themen bei mir, aber wir haben dann im Rahmen seiner Psychotherapie kam eben auch das Thema Hochsensibilität auf. Und da war es zum Beispiel so, dass er zwar jetzt seinen Beruf nicht verändern konnte, obwohl da auch die Passung nicht sehr gut war, zu dem damaligen Zeitpunkt, aber er konnte zumindest verändern, wie er zur Arbeit kommt. Ja? Und also er ist dann irgendwie immer früher gefahren, wenn die U-Bahn noch irgendwie leer war, ja, oder anstatt irgendwie zu fahren, wenn die U-Bahn voll ist, oder er konnte im Büro, konnte er woanders, konnte sich einen anderen Schreibtisch suchen, ja, wo er einfach ein bisschen mehr Ruhe hatte und nicht so direkt an der Tür saß, wo ständig irgendwie kommen und gehen war, ja. Und später hat er dann auch seinen Beruf verändert, langfristig, mittelfristig. Aber in dem Augenblick war das einfach ein kleiner, ganz praktischer Schritt, den er verändern konnte, weil er gemerkt hat, hier passt was nicht für mich. Und das wäre jetzt nur so ein Beispiel, ne, zum Beispiel.
Absolut. Also es gibt immer Veränderungsmöglichkeiten und das ist auch so der Bereich, wo ich zum Beispiel dann im Coaching auch unterwegs bin. So vor dem Hintergrund Anything is possible, think as big as you can, wo wir uns ja auch oft schwer tun aufgrund von Glaubenssystemen, die so sich das über das Leben irgendwo etabliert haben und da dann auch auszusteigen und zu gucken, was will ich denn überhaupt? Klingt so einfach, ist aber oftmals ja doch deutlich herausfordernder, wenn man sich da so bewusst noch nie Gedanken drüber gemacht hat. Und wenn dann natürlich noch Prägungen, tiefe Prägungen, frühe Bindungserfahrungen, die vielleicht nicht so gut liefen oder sich daraus auch psychische Probleme entwickelt haben, dann wird es natürlich umso schwieriger und geht natürlich auch dann teilweise nicht ohne therapeutische Hilfe. Und da finde ich es ganz toll, dass es Menschen gibt wie dich. Zum Schluss, nachdem wir jetzt auch schon jetzt so drüber gesprochen hatten, ich versuche immer am Schluss so ein bisschen den Ausblick zu machen, was ist denn möglich, was kann man tun? Da hatten wir jetzt so für die Erwachsenen schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ich möchte gerade noch mit einer Frage am Schluss so ein bisschen den Blick auf Kinder richten. Was kann man denn jetzt tun, wenn man feststellt, hey, mein Kind ist da vielleicht anders, mein Sohn ist besonders sensibel. Wie kann man denn als Eltern auch sein Kind fördern, wenn man merkt, das interessiert sich jetzt vielleicht weniger für Fußball, sondern ist eher ein bisschen tiefgründiger und man tut sich damit vielleicht selber auch ein bisschen schwer. Wie kann man selbst dazu beitragen, dass diese Kinder dann auch eine frühe positive Erfahrung machen und sich später dann leichter tun, um ihre eigenen Stärken auch in ihrer Sensibilität zu leben?
Ja, also ich bin Therapeut für Erwachsene und ich arbeite nicht mit Kindern, deswegen kann ich da
Okay.
immer nicht, aber ich will trotzdem was dazu sagen, weil ich so ein paar Ideen dazu habe. Aber ich kann nicht jetzt so viel aus meiner Arbeit sagen. Aber ich glaube eben zum einen, also ganz spontan habe ich gerade gedacht, wahrscheinlich wäre die größte Freude, die man seinem Sohn oder seiner Tochter, in dem Fall das Beispiel war jetzt ein Sohn, glaube ich, machen kann, ist, indem man sich vielleicht selbst mal mit Hilfe eines Coaches oder eines Therapeuten mal anschaut, warum habe ich denn eigentlich ein Problem damit, dass mein Sohn so sensibel ist. Also, ne, das ist ja etwas, was, glaube ich, ein großes Geschenk wäre. Ne? Also für diesen Sohn, wenn sich der Vater oder auch die Mutter damit auseinandersetzt, warum ist es eigentlich ein Problem für mich, wenn mein Sohn anders ist, ja, oder sensibler ist oder emotionaler ist. Und vielleicht lässt sich das dann ja auch schon ein Stück weit auflösen. Ja? Also das wäre so das eine, was ich, also auch jetzt gerade im Hinblick auf das Beispiel, was ich gerade im Kopf hatte oder erzählt hatte von der Mutter, die mir von ihrem Mann erzählt hat, der mit dem 5-jährigen Sohn nicht zurechtkommt. Da habe ich gedacht, ja, ich glaube, der Mann müsste sich das mal anschauen, warum ihn das, für ihn das ein Problem ist. Ja?
Also auch da beginnt es letztlich wieder bei einem selbst.
Ja, ich glaube schon. Und natürlich, aber im Kontakt, da gibt es gute Bücher zu. Ich kann eigentlich immer so ein bisschen das von Elaine Aron auch empfehlen, was sie zu hochsensiblen Kindern geschrieben hat. Es gibt noch das Buch von Thomas Boyce, Löwenzahn und die Orchidee oder so ähnlich, der Löwenzahn. Ja, Löwenzahn und Orchidee, glaube ich. Es ist auch ein Forscher, der zu sensiblen Kindern ein Buch geschrieben hat. Und der beschreibt so, das kann ich empfehlen, und der beschreibt eben so ein bisschen so diesen Mittelweg zu finden zwischen einerseits nicht die Kinder überfordern die ganze Zeit und allem immer aussetzen und andererseits sie natürlich auch nicht immer nur in Watte zu packen und also da so einen Weg zu finden, an der Seite des Kindes zu sein, ohne sie permanent zu überfordern, aber auch sie auch mal zu fordern, ne? Und diesen Mittelweg zu finden, sagt er, sei sehr wichtig. Und
Also so eine gesunde
was,
Balance und letztlich auch die Wahrnehmung der Bedürfnisse der Kinder eher als das, was will ich jetzt eigentlich selbst. Also finde ich jetzt Fußball so toll oder wünsche ich mir das für mein Kind, weil mein Kind da Lust drauf hat?
Also das ist genau, ich glaube, das ist generell der Schlüssel beim Elternsein, meiner Meinung nach, also so zu schauen, was braucht denn dieses Kind überhaupt, ne? Und wen habe ich da überhaupt vor mir? Ja, und nicht, wen hätte ich da gerne vor mir, oder ist es eigentlich mein Bedürfnis, ne, anstatt das Bedürfnis meines Kindes? Also ich glaube, das ist ja ein ganz wesentlicher, wie gesagt, ich bin kein Kindertherapeut, aber das sehe ich als ganz wesentlichen Schlüssel. Und vielleicht noch als letztes zu dem Thema Kinder. Also Elaine Aron sagt eben halt auch nochmal, also es gibt ja viele andere Möglichkeiten, über das Thema Sensibilität zu sprechen mit einem Kind, ohne gleich zu sagen, ne, du bist hochsensibel. Und die Eigenschaften, die mit der Sensibilität zusammenhängen, vielleicht ja auch wertzuschätzen und zu würdigen. Also es ist ja auch was Schönes, wenn sich ein Kind Gedanken macht zum Beispiel, ja, oder sich tiefgründig mit Dingen schon beschäftigt, oder wenn jemand mutig ist als Kinder merken das ja auch schon, wenn sie irgendwie anders sind und dazu stehen, ja, vielleicht Dinge nicht machen, die aber viele andere Jungs machen. Also das ist doch eigentlich was sehr Schönes, wo ich denke, dass man als Eltern eigentlich ja eher applaudieren sollte, sozusagen. Ne? Also das erscheint mir einfach noch wichtig und vielleicht auch ein Stück weit auch so mit gutem Beispiel voranzugehen. Also vielleicht gibt es ja auch Beispiele im Freundeskreis oder in der Familie von sensiblen Männern oder von hochsensiblen Frauen, hochsensiblen Männern. Vielleicht ist es ja auch eine Möglichkeit und noch eine Einladung, auch selbst nochmal darüber nachzudenken, wie gehe ich denn eigentlich mit meinen Gefühlen um? Ja? Also natürlich immer altersentsprechend, aber im Kontakt mit dem Kind. Ja, also was lebe ich da vielleicht auch vor, wie ich mit meinen Gefühlen umgehe? Ja, also ich glaube, da würde ich so ansetzen, persönlich. und eben diese Bücher lesen.
Tom, ich bin super begeistert und ich glaube, wir könnten noch stundenlang weitersprechen, aber ich glaube, wir haben eine recht schöne Runde gemacht. Ich möchte am Schluss dir noch die Möglichkeit geben, gibt es noch irgendeinen Wunsch oder irgendetwas, das du den Hörern mitgeben möchtest oder vielleicht auch im Hinblick auf Gesellschaft, auf Wahrnehmung der Männlichkeit, irgendwas, wo du sagst, das ist dir noch wichtig, das möchtest du gerne noch mitgeben in diesem Gespräch.
Ich glaube, so die Botschaft, die ich vorhin auch schon erwähnt habe, ist mir einfach wichtig und die ich auch versucht habe, in dem Buch wirklich so rüberzubringen. Also ich glaube, dass eben Hochsensibilität etwas Neutrales ist, dass es weder nur schlecht und noch nur toll ist, sondern dass es immer auch ein bisschen beides hat und immer auf die Situation drauf ankommt, aber an sich erstmal neutral ist. Und dass es eine Facette ist von uns. Aber es gibt noch ganz viele andere Facetten, wie wir auch gerade angesprochen hatten, ja auch die Bindungserfahrung, die biografischen Erlebnisse, die wir haben. Und das erscheint mir irgendwie wichtig. Und ich manchmal werde ich so gefragt, auch von Klienten, ja, kannst du mir, ne, ich bin auf der Suche nach einem Therapeuten und gibt es irgendjemanden, den du empfehlen kannst? Und ich sage dann immer, dass ich denke, wenn jemand in Therapie geht, der hochsensibel ist, dann muss der Therapeut ja jetzt nicht zwangsläufig oder die Therapeutin wahnsinnig geschult sein in Hochsensibilität. Also ich meine damit, ich glaube, also die zaubern sich ja auch nichts Neues aus dem Hut, wie alle anderen auch. Ja? Also nur weil man hochsensibel ist, braucht man ja nicht komplett neue Techniken oder Interventionen. Aber ich glaube, es ist wichtig, wenn man sich einen Therapeut oder eine Therapeutin sucht und man ist hochsensibel, das kann, ne, wie gesagt, es kann ein Verhaltenstherapeut sein, es kann ein Gestalttherapeut sein, Körpertherapeut, Analytiker, egal was, je nachdem, was man halt so mag oder welche Möglichkeiten man hat, dass man zumindest mit dem Therapeut oder Therapeutin das Thema anspricht am Anfang und sagt, ich bin so und so, ich bin hochsensibel oder ich habe die und die Probleme und ich bin hochsensibel oder ich identifiziere mich mit dem Konzept und zumindest abzuklopfen, ob mein Gegenüber, also der Therapeut, die Therapeutin, etwas Wissen hat oder auch, was die Haltung so ist. Es gibt ja auch viele Kollegen, die mit dem Begriff weiterhin nichts anfangen können oder die den sehr kritisch sehen. Und ich glaube, in so einem Fall würde ich natürlich nicht dahin gehen, ja, oder weiter dorthin gehen, wenn ich das Gefühl hätte, mein Gegenüber kann damit nichts anfangen. Aber ich glaube, wenn man einen guten Therapeuten hat, der ein bisschen was davon weiß und der vielleicht ein bisschen bereit ist, sich da einzulesen oder zumindest eine offene Haltung hat, ich glaube, das ist viel wert und das reicht vielleicht auch schon.
Tom, ich bedanke mich vielmals bei dir für dieses tolle Gespräch und die Punkte, die wir uns heute angeschaut haben und all das, was du uns mitgegeben hast. Das Buch verlinken wir dann noch in den Shownotes. Tom Falkenstein, hochsensible Männer mit Feingefühl zur eigenen Stärke. Und bei mir wird es demnächst auch ein Format geben, das gerade entsteht. Ja. Ich finde das immer so schön, wie dann auch so zeitlich dann Dinge so zusammenlaufen mit Themen, die dann zum Beispiel auch im Podcast vorkommen. Denn ich bereite gerade tatsächlich ein Outdoor-Abenteuer, ein Männerabenteuer vor, wo es darum geht, dass Männer gemeinsam rausgehen in die Natur, sich dort verbinden. Lagerfeuer, Circling ist ja sowieso immer so eine ganz spannende Erfahrung und da wird es also einerseits um die männlichen Aspekte gehen, so Feuer und Outdoor und Überleben, aber auf der anderen Seite auch ganz viel um Verletzlichkeit, um Sensibilität, um Flow und sich miteinander zu verbinden und genau das auch ins Erleben zu bringen tatsächlich.
Und beide Aspekte sind wichtig und gehören dazu.
Und es darf Spaß machen.
Genau. Und vielleicht eins noch ganz kurz. Also genau, das Buch ist, wie du auch gerade gesagt hast, natürlich erhältlich. Und ich habe auch eine Webseite, aber und ich bin auf Instagram. Und ich erwähne jetzt das deswegen einfach nochmal ganz kurz, weil wir hatten eigentlich vor, dieses Jahr noch viele Workshops anzubieten, nachdem der letztes Jahr so gut gelaufen ist in den Niederlanden. Und es gab Ideen für Workshops in ganz Europa, ehrlich gesagt. Und und das wurde natürlich, mussten wir alles absagen wegen Corona. Aber ich habe die große Hoffnung, dass ich das nächstes Jahr nachholen kann. Und vielleicht gibt es Zuhörer oder Zuhörerinnen, die Interesse haben, an einem Workshop teilzunehmen. Und das wird auf jeden Fall, also wenn es dann dazu kommt und wenn es soweit ist, dann werde ich es auf Instagram erwähnen oder auf meiner Website. Deswegen erwähne ich die beiden Sachen nochmal.
Sehr gerne. Ich habe das mitbekommen. Das war das, was du mit der Elaine zusammen geplant hattest?
Also das gab es auch mal, aber da
okay,
kam
ist was
genau,
anderes.
Da kam dann Corona tatsächlich
Okay.
dazwischen. Genau.
Okay.
Das war mit einer niederländischen Kollegin ein anderer Workshop, den hatte ich. Der fand letztes Jahr statt, 6 Wochen bevor dann der Lockdown kam. Und wir hatten vorgehabt, in Deutschland und in den Niederlanden noch einen Workshops anzubieten. Und ich hatte auch noch mit einem Kollegen aus Großbritannien geplant. Also in England was zu machen. Und das mussten wir leider auch absagen. Und aber ich denke, dass wir nächsten Sommer hoffentlich das nachholen können.
Dann drücke ich die Daumen. Ich finde es sehr spannend und repliziere die Informationen auch gerne weiter.
Dankeschön.
Finde es auch für mich persönlich sehr spannend. Und
danke.
Tom, ich danke dir nochmal für die
Ja.
Zeit, für die Geduld, trotz
Ja.
der technischen
Sehr
Schwierigkeiten am
gerne.
Anfang. Ich freue mich mega, dass wir jetzt so ein schönes
Ja.
Gespräch hatten, das jetzt doch fast
Ja.
eine Stunde gedauert hat.
Ja, nicht schlimm. Ja, ich fand's super. Vielen Dank für die guten Fragen und für das sehr angenehme Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Und ihr Lieben da draußen, ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt, dann nutzt gerne die Kommentarfunktion, je nachdem, wo ihr auf das Gespräch aufmerksam werdet. Nutzt die Kontaktfunktionen. Ich werde dann auch noch das Buch verlinken und die Kontaktinformationen, also Webseite und Social Media von dem Tom, damit ihr da auch in Kontakt gehen könnt. Und wenn die Veranstaltungen dann online sind, dann werden wir das da entsprechend dann auch noch weitergeben. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch noch alles Gute.